Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Luis.
Einen wunderschönen guten Abend. Und wer ist noch dabei? Der Dave.
Ja, der Dave.
Ich habe mich gerade gefragt, wie du die Frage stellst. Wer soll jetzt darauf antworten? Soll ich jetzt darauf antworten? Soll Dave selbst darauf antworten?
Das war, Und begrüßt hat euch Johannes.
Ich werde nie vorgestellt, aber das ist die übliche 10-2-4 Anmoderation am Anfang der Folge, in der wir ganz kurz darüber unterhalten, die wir uns in den letzten 141 Folgen gegenseitig anmoderiert haben. Mhm. Wir sind zurück aus der Sommerpause.
Klar.
Die immerwährende.
Die immerwährende Sommerpause.
Nee, wir hatten seit 2010.
Ich meine, wir hatten tatsächlich sowas wie eine Sommerpause jetzt. Es ist jetzt auch wieder Winter, es ist kalt draußen.
Mega kalt.
Es ist schon jetzt wieder Herbst eigentlich. Also, oder nicht?
Draußen regnet es doch nur noch, habe ich gehört.
Es wird jetzt wieder schön.
Ach so, das war.
In meinen Augen, aber.
Okay, bist du einer von denen, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Hast du mal eine Phase in deinem Leben gehabt, wo du es geil fandest, dass der Sommer ist? Warst du schon immer so? Also warst du schon immer so, ich find's Regen geil? Oder ist es der, oder?
Ja, eigentlich schon.
Weil meine Gegenthese ist, es ist quasi so eine No-Fans-Dave. Aber wir dissen uns gleich am Anfang der Sendung. Es ist halt, geht gleich los, ja. Aber das ist so ein pubertärer Reflex ist. Weißt du, so ein, ich finde eigentlich Regen ganz cool. Und dass du die nie abgelegt hast. Weil ich fand auch Regen eigentlich ganz cool, bis ich irgendwann festgestellt habe, sag ich blöd oder was? Es ist mega chillig, wenn es draußen warm ist. Ich brauche keine 35 Grad, aber
also bei mir ist es schon immer so, dass so irgendwie leicht feuchtwindiges Wetter mit ein bisschen Regen mich immer so ein bisschen leichter atmen lässt. Also es ist nicht mehr irgendwas von, ja, coole Stimmung. Es ist eher so, okay, ich fühle mich gut dabei.
Okay. Ich wollte gerade sagen, aber das Einzige, was vor allem so ein Regenwetter so an sich hat, ist halt, dass es halt so ein bisschen gemütlicher ist.
Ja.
Also wenn man
im Trockenen ist,
ist es gemütlicher.
Halt. Das sowieso, ja.
Und Regen ist halt auch der Ablassbrief fürs Zuhausebleiben. Mhm.
Das ist auch so. Gut, ja.
So, dafür brauche ich keine Argumente. Ich mache das einfach.
Ja, aber es ist ja auch dieser eklige Erwartungsdruck in dieser Selbstoptimierungs- wir müssen ständig was machen, Welt. Und wenn du nicht irgendwie 5 Selfies irgendwie am Tag machst, dann warst du nicht draußen. Und deswegen fand ich das immer schön. Also es gibt oft Tage, wenn ich die Gardine aufmache und die Sonne scheint, dann denke ich mir so, ach, verdammt. So. Ja, aber tatsächlich ist das auch besser geworden, weil man lernt auch damit zu leben, dass man auch eine faule Sau ist. Also man akzeptiert es auch irgendwann.
Wunderbar. Ja, ich habe gestern Abend zum zweiten Mal Inside von Bob Burnham geschaut. Und da gibt's ja das, ich erzähle keine Witze nach, keine Sorge, aber da gibt's ja quasi so ein bisschen die These, draußen existiert, dass draußen die reale Welt ist quasi die Mine, in die man hinabsteigt, um quasi Content und Anekdoten zu sammeln, damit man sie dann in der echten digitalen Welt dann quasi mit anderen Leuten teilen kann. Das ist quasi das, was draußen da ist. Mhm. Und so ist es dann so ein bisschen so. Muss ich jetzt schon wieder auf die Schaffe gehen? Muss ich jetzt schon wieder rausgehen, um was erlebt zu haben, in Anführungszeichen. oder kann ich nicht einfach daheim hocken bleiben, weil es da einfach gemütlich ist?
Hm. Ich kann, also schön, dass du es jetzt auch gesehen hast, Johannes. Mhm. Denn ich komme mir schon vor wie so ein Sektenanhänger, weil ich das so krass abfeiere, dieses ganze Ding. Also ich habe es nur einmal gesehen bisher, aber ich weiß jetzt schon, was beim Spotify-Jahresrückblick auf der 1 ist. Es ist unfassbar, wie oft ich dieses Album schon gehört habe. Mhm. Ich finde es überragend. Es fasst einfach so viele Probleme und so viele Phänomene unserer Zeit einfach so krass zusammen. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also,
ja, der Typ ist auf jeden Fall, ich glaube, Genie ist ein Wort, was häufig verwendet wird, aber der Typ ist auf jeden Fall was, der kann was, der hat da was Krasses gemacht und also einfach krasses Werk, so.
Ja, Übel. Ja, ich steht bei mir auch noch auf der Liste, aber ich feiere den Typen auch schon eine Weile.
Guck dir das an, Dave. Also es ist auf jeden Fall.
Ja, immer wenn ich ihn irgendwo sehe, bin ich sofort schwelge ich in Erinnerung zu damals, als YouTube noch nicht so war, wie es jetzt ist. Mhm. Und er mit seinen Kinderzimmervideos am Keyboard irgendwie viral gegangen ist. Und ich dachte so, wow, krass. Da war ich, wie alt war ich da? Vielleicht 19, 20? 21 und er war da 16 und ich hatte da schon den Riesenneid. Wie kann man dem Alter schon so abgehen? Mhm. Ja, guter Typ.
Ja, voll. Also vor allem, Alben haben ja irgendwann eigentlich immer so einen Abnutzungseffekt und ich habe es jetzt bestimmt, ungelogen, bestimmt schon an die 20 Mal gehört und es passiert einfach nicht. Also es wird eigentlich immer nur noch besser für mich. Find ich sehr kurios. Wollt ihr jetzt eigentlich endlich, weil wir hatten es ja kurz im Vorgespräch, wollt ihr jetzt wissen, wie das Pferd hieß aus Olympia?
Genau, kurzer Olympia-Recap. Ja. Deutschland ist auf dem Tabellen-Medaillenspiegel auf Platz 9 gelandet. Ich glaube, das schlechteste Ergebnis seit, keine Ahnung, seit dem Zweiten Weltkrieg oder so. Also schlecht.
Oh, okay, Mann, okay. Ey. Deutschland muss auch einfach aufhören, immer auf diese blöden Medaillenspiegel
da zu geiern. Niemand schaut da drauf.
Deutschland muss einfach aufhören, Punkt.
das ist das Nächste danach.
Wie ist das Pferd?
Saint Boy. Hm. Okay. Also gut, aber das, ich finde gerade, jetzt muss ich kurz was schauen. Achso, fuck, das ist die falsche Suchmaschine. Weil Dave, du hast gerade gesagt, Deutschland muss und ich wollte gucken, was sind die Top-Ergebnisse bei Google, wenn man Deutschland muss eingeben. Deutschland muss.
Die Suggestions.
Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. What the fuck?
Okay.
Das klingt weird. Deutschland muss leben und Deutschland muss im Hindukusch verteidigt werden. Eieiei.
Okay. Wow, das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Okay.
Ja, tatsächlich. Mhm.
Wir hatten es vor der Sendung kurz davor und auch in unserem kleinen Podcast-Chat, dass wir noch die Olympischen Spiele für ihre Faszinationsgrad hoch gelobt haben. Und hinter der Aussage stehe ich immer noch. Also ich, was ja im Grunde auch dieses kleine Phänomen auch so wieder ein bisschen zeigt, dass es halt auch so ein bisschen so eine Beschäftigungstherapie für uns alle war, bis dann die Taliban Afghanistan übernommen haben, halt was anderes über was versprechen konnten. Und wow. Das war halt dann Olympia. Und genau, das, diese Aktion mit der deutschen Reiterin, Zehnkampf ist es, glaube ich, ne? Oder Fünfkampf gewesen?
Fünfkampf, glaube ich, ne?
Versteht auch kein Mensch, was das ist, oder? Also Fünfkampf, ich habe keine Ahnung. Was sind die anderen vier Kämpfe, die kämpfen? Außer gegen Pferde, gegen welche Tiere kämpfen die noch?
Gegen Elefanten, glaube ich, in der letzten Runde.
ist der Endboss.
Also, moderner Fünfkampf, auch Pentathlon genannt oder Pentathlon, okay.
Ja.
Ist eine Vielseitigkeitssportart, die fünf verschiedene Einzeldisziplinen in Form eines Mehrkampfes kombiniert.
Das habe ich
die Disziplinen gedacht. Sind Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten, Querfeldeinlauf.
Ja, klar.
Okay. Hey, steckt
das Querfeld
ab.
Genau, das ist ein Acker. In Japan ist es halt dann mir fällt nur inappropriates Zeug ein, sondern es ist halt so ein Acker, so ein Feld. Und dann geht's los. Dann schießt einer in die Luft und dann rennen einfach alle quer.
Und ist das auch eine Rinderkrankheit, Querfeldeinlauf?
Alter Schwede. Aber
jetzt das ist die Therapie gegen Kurt von Jakob, ist der Querfeldeinlauf.
Schwede.
Das ist die. Auf jeden Fall hat diese Dame eine unrühmliche Bekanntheit bekommen, weil sie war auf dem besten Wege, Gold zu bekommen. Ne? Also war quasi große Anwärterin auf so eine Goldmedaille. Und so eine Goldmedaille ist ja schon quasi, also das ist halt deswegen, dass man das macht. Ne, also auch wegen Teilnehmen, aber wenn man dann teilnimmt, dann ist der nächste Ziel ist halt eine Goldmedaille. Und das hat sie da irgendwie vor sich gesehen. Und dieser Gaul, mit dem sie da reiten sollte, der hat irgendwie nicht gewollt. Und sie hat dann so einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen Und das vor den Augen unserer Gesellschaft. Und dann ist halt das passiert, was passiert ist. Es ist schon interessant. Und ich habe dazu auch einen Kommentar gelesen, natürlich. Ne? auch gelesen, auch krass. Also wie immer habe ich ihn eher überflogen. So den ersten Absatz gelesen, dann ab zweiten Absatz gemerkt, so, ich habe eigentlich keinen Bock mehr zu lesen. Bisschen weiter gescrollt und doch irgendwas dabei ist. Und dann so, ah ja, hier ist noch ein Satz, der ganz interessant ist. Und dann habe ich behauptet, dass ich den Kommentar gelesen habe. Und was ich auch wirklich krass finde, ist, dass diese Pferde ausgelost werden. Das heißt, es ist nicht das Pferd, mit dem sie jetzt seit 10 Jahren irgendwie ein inniges Verhältnis aufgebaut hat und mit dem sie jetzt da quasi seit Jahren trainiert, sondern es ist literally irgendein Gaul, der dann irgendwie mit Losverfahren ihr zugewiesen wurde.
Das ist schon krass.
Wer kommt denn auf so eine Regel?
Ich wusste das bis zu diesem, die ganze Story wusste ich das auch nicht. Und ich frage mich, gibt es die Regel schon immer? War das irgendwann so ein Metagame-Balancing, was eingeführt wurde? Oder?
Wer überlegt sich das denn sowas? Was ist denn das? Also, wir haben uns das letzte Mal auch schon über Pferdesport unterhalten, ja, und Pferdesport bei Olympischen Spielen. Und da kann man ja schon, also ich glaube, die berechtigte offensichtliche Kritik ist ja schon so ein bisschen so. Was ist denn der Sport? Also ist der Sport, das Pferd zu trainieren, damit man dann in der Situation mit dem Pferd gut umgehen kann? Ja, also ist das der Sport? Fair enough. Wahrscheinlich ist es auch ein Sport. Was ist schon Sport? Ja, so hier Schießen ist ja offensichtlich auch ein Sport. Ja, aber ist schon sehr absurd, dass das quasi, und da ist das Skill dann, wie gut kann man mit einem random Pferd umgehen? Und ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so viel Verständnis von Pferdetresur, aber ich habe so das Gefühl, dass es jetzt nicht so ist wie, es ist wie Formel 1 und du bekommst so, die bekommen alle so random ein Auto zugelost. Ja. Mit dem müssen sie dann fahren. Das ist so ein bisschen weird irgendwie.
Also die Idee. Ich habe jetzt auch nur damals den Pferdeflüsterer gesehen.
Ja.
Den Film, nicht Tamar Hanke.
hieß der Pferdeflüsterer oder war
doch der? Ich glaube, das ist dieser Typ, der irgendwie so, weiß nicht, das ist halt so ein übelster Ochse und der hat dann früher irgendwie die Pferde irgendwie eingerenkt oder so.
Ja, das ist der Pferde-Chiropraktiker.
Ja, genau.
Kennst du den Dave?
Der ist ja auch schon verstorben.
Nee. Das ist ein Typ, der hatte eine Show in den Öffentlich-Rechtlichen, wo er im Grunde so ein bisschen so, das ist so eine Weiterentwicklung von so zu Tierarzt-Doku, also Tierarzt-Real-Life-Show.
Ja.
Show, ja, so der Typ ist halt quasi spezialisiert und ist, glaube ich, einer der wenigen, der das kann, auf Großtiere einrenken. Und und das ist, der Typ ist halt auch 3 Meter groß und 4 Meter breit, das ist halt so ein riesen Ochse, der Typ. Und dann geht er zu so einem Gaul hin und macht dann so Honk! Und dann läuft der Gaul wieder ganz normal. Das ist total krass. Ja. Und der hatte eine Show. Ja. Also den Typen gab's und der hatte eine Show. Das ist einfach Wahnsinn.
Sein Spitzname war Knochenbrecher.
Knochenbrecher.
und der hatte eine Sendung auf dem auf Kabel 1.
Ja, genau.
2006. Auf Kabel 1.
Genau, okay, und der hieß Tamahanken, nicht Tamahanken. Das habe ich jetzt falsch abgespeichert. Ist 2016 verstorben, Gott hab ihn selig. Ja, aber den meine ich nicht. Den kenne ich auch, aber den habe ich nicht geguckt. Ich habe lieber Robert Redford geguckt, der traumatisierte Pferde heilt. Was ist jetzt besser? Das könnt ihr entscheiden, liebe Hörer. aber ich würde jetzt ja mal sagen, also ist jetzt eine These, da kann mir jetzt jeder widerlegen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Schach ist ein Sport, weil du machst ihn mit dem Hirngeist, ist ein Skill,
Genau.
Kannst du trainieren oder so.
Exakt.
Du kannst sicherlich auch trainieren, wie du mit einem Tier umgehst und du weißt theoretisch, ich muss jetzt beim Pferd da reindrücken, damit es das macht, oder ich kann dem Pferd sagen, und dann macht das Pferd halt Wheelie oder was auch immer.
Ja, genau.
So. Aber ich finde, was er ja nicht fehlen darf in dieser Gleichung, ist halt der Charakter des Tieres. So. Und den kannst du dir ja nicht aussuchen. Und ich glaube, also ich könnte mir schon vorstellen, also wenn 2 Pferde sich auf einer Weide treffen, dann sind die unterschiedlich. Und wenn die sich riechen und sagen, den mag ich nicht, dann mögen die sich nicht. Und so passiert das mit Pferd und Reiter ja auch. Also das kann ich mir so vorstellen. Und wenn sich halt das Pferd dann, in dem Fall Saint Boy, halt denkt, sorry, die da auf meinem Rücken finde ich irgendwie scheiße. Oder vielleicht hat das Pferd ja auch einen schlechten Tag gehabt, falsches Fressen bekommen, traumatisiert gewesen,
ja,
schlechte Anfahrt gehabt.
Du bist auf einer heißen Spur,
Sandfährbaum nicht eingelöst.
Du warst auf einer heißen Spur, Louis. Denn tatsächlich, also in dem Kommentar, das war halt jemand, der auch wohl ein bisschen Ahnung hat von diesem Sport, ja?
Ja.
Und der meinte, dass diese Regel ist eh krass umstritten. Und es ist auch so, dass genau dieses Pferd irgendwie ein, zwei Wettkampftage vorher bei einem anderen Wettkampf auch eingesetzt wurde und auch nicht springen wollte.
Okay. Ja,
also es gab quasi schon einen Vorfall, wo dieses Pferd auch quasi gesagt hat, ich mach gar nichts mehr jetzt. Das ist ja dann nochmal 10-mal mehr ein Grund zu sagen, okay, das funktioniert halt nicht. Also warum müssen wir das jetzt nochmal machen? So, wir lassen die Niete drin. Wir lassen das Pferd drin, was keinen Bock hat. So, das,
ja, und hinter Tor 3,
der Song. Genau, der Song. Genau.
Aber was, weißt du, was ich dann nicht verstehe? Also, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, sorry, übernimmt mal. Ich habe es gerade vergessen.
Auf jeden Fall ist es also eh schon eine krass umstrittene Regelung mit diesen Pferden, dass sie das nicht wollen und alles crazy. Und dann kommt halt die Situation, dass diese Dame auf dem die Goldmedaille vor sich sieht, sagt sich, ich muss jetzt nur diesen komischen Ritter reiten. Und dann stellt die ist ja Profi, ja. Die stellt dann fest, okay, das will nicht. Und dann ist sie ja schlau genug, um zu verstehen, das wird nichts. Ja?
Ja.
Und du merkst ja, also ich habe das auch nur in diesen Videos gesehen, du merkst ja, wie sie dann auch einfach das Heulen anfängt, weil sie merkt, okay, das war's jetzt. Und es sind mehrere Leute quasi, haben an der in dieser Disziplin nur Punkte bekommen, weil die Pferde nicht wollten. Also es ist nicht so, dass es jetzt quasi, also es ist wirklich so ein Phänomen gewesen. Nur sie war halt diejenige, hockt dann auch noch heulend auf diesem scheiß Pferd drauf, ja, was natürlich perfekt ist für die Memhaftigkeit davon. Jetzt muss man aber wieder was politisch Inkorrektes sagen. Sorry dafür, haltet euch fest, ja. Aber sie ist halt auch ein weißes, blondes Mädchen, was Pferdesport macht. Sie ist also quasi neben dem alten weißen Mann, der keine Maske trägt, das zweitbeliebteste Opfer von Hass. Das stimmt nicht, ja. aber sie ist quasi die perfekte Zielscheibe, um quasi Häme so. Sie ist halt irgendwie so, weißt du, wer macht schon Pferdesport? No offense, wenn ihr Pferdesport macht, finde ich voll cool, aber es ist schon so ein Klischee, was voll, da mitkommt. Voll. Und das kann man halt, also, alles klar, das weiße privilegierte Mädchen mit den blonden Haaren hat auch noch aus Deutschland, hat jetzt die Goldmedaille nicht bekommen, jetzt muss sie weinen, ne? Weil das arme Pferd es nicht wollte und hat ganz eigentlich draufgehauen. Und es muss so krass gewesen sein, dass sie einfach richtig, richtig viel Hass abbekommen hat. Also so, dass man auch schon wieder sagen muss, okay, Leute, also weiß nicht, ob ihr jetzt Morddrohungen an jemanden schicken müsst, der irgendwie...
War es wirklich soweit?
Ja, yeah, also sie hat alle Social-Media-Kanäle
Nee, sie hat richtig gesagt, dass sie Abstinenz gemacht hat und dass sie auch nicht weiß, ob sie die jemals wieder anschalten will. Und sie meinte, dass sie das nachhaltig wirklich psychisch krass belastet hat. So.
Klar. Also
so absurd diese Situation ist und so lustig und memig ich das auch fand und so sympathisch, ich bin da voll dabei, ich kann das auch voll nachvollziehen, ich habe da auch drüber mich kaputt gelacht und so, aber es ist schon auch, wie du das vorhin schon gesagt hast, es ist einfach so krass bezeichnend für die Kultur und für die Zeiten, in der wir leben, so, das ist einfach so, guck mal, hier ist gerade die Sau. Lass mal die Sau jetzt kurz nehmen. Aha. Und mal kein Rücksicht auf Verluste links und rechts. Na. Einfach nur hinterherrennen und drauf. Schon interessant. Sandboy.
Saint Boy. Der heilige Junge. Ich frag mich halt, also wir kennen jetzt die Konsequenzen für die Reiterin. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich wollte nur noch ganz kurz erwähnen, dass auf der Seite vom modernen Fünfkampf auf der sehr bekannten Internetlexikon-Seite ist auch quasi dieser Vorfall schon festgehalten.
Ich habe kurz überlegt, ob du von einer anderen Internetlexikon-Seite sprichst als ja, Wikipedia. Und war gerade so ein bisschen so, bist du auf internetlexikon.de?
Ich habe die Brockhaus-CD eingelegt.
Brockhaus, den Namen habe ich gerade gesucht, verdammt von neuem.
Oder wie hieß denn das?
Encarta, Junge.
Encarta
war der Shit.
Encarta, auf jeden Fall. Das war Google Maps auf CD einfach.
Ja, das war vor seiner Zeit. Ja.
Und da wird nämlich ja auch auf diese Problematik nämlich eingegangen, dass, also als Fach, ich zitiere Dennis Peiler, FN-Sportchef, als Fachverband für den Pferdesport sehen wir die Reiterei im modernen Fünfkampf kritisch. Unser Verständnis der Reiterei liegt in der Partnerschaft zwischen Mensch und Tier und nicht darin, das Pferd als Sportgerät zu betrachten. Ich finde, das fasst es nochmal ganz gut zusammen.
Mhm. Exakt.
Was wir gerade humoristisch schon aufgearbeitet haben.
Ja. Es gibt halt tatsächlich sowas wie Schwarz. Es gibt halt tatsächlich sowas wie Grau. Ne, ich bin immer wieder schockiert. Ich dachte immer, es gibt nur Schwarz und Weiß, aber ich stelle immer wieder fest, Grau gibt's auch. Ich weiß nicht genau, also, wie ich damit umgehen soll, aber
war das Pferd grau oder?
Nee, so ein bisschen so. Ach so. Es gibt halt irgendwie. Ach so. Es gibt halt so Nuancen, die wenn man die ignoriert, ist es einfach spaßiger. Aber wenn man sie
aber nicht ignoriert, was ist denn jetzt die Konsequenz für das Pferd? Also meint ihr?
Es wird eingeschläfert. Da bin ich mit, also ich aber ganz ehrlich,
ist das die einzige Konsequenz?
Es ist kein Fakt.
Gott, Jesus
Christ. Es ist kein Fakt. Ich weiß nicht, was mit dem Pferd passiert. Aber es ist ein Sportpferd, was zweimal bei der Olympiade mindestens nicht das machen sollte, was es machen soll.
Aber wessen Fehler ist das? Sollte dann nicht lieber der eingeschliffen werden, der beim ersten Mal schon nicht das Pferd aussortiert hat?
Ja. Oder es kommt einfach auf den friedvollen Pferdehof, wo es bis an den Rest seiner Tage vor sich hin galoppiert.
Das gibt's nicht. Wir haben gar keinen Platz mehr dafür auf der Erde. Überall
ist doch die. Ist ja gar kein deutsches Pferd. Das ist doch wahrscheinlich irgendwie was ich, wo das herkommt.
Ich gucke jetzt mal, ob Saintboy schon einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat.
Saintboy kommt in einen Streichelzoo und hat da.
Nee, aber es würde
so passen. Diese Zeit.
Wisst ihr eigentlich, was übelst pervers ist? Also ich nenne es jetzt wirklich so. Wusstet ihr, dass Knut ausgestopft wurde? Der Eisbär?
Ja, das wusste ich. Das habe ich schon mal gehört.
Das ist doch auch voll hart, oder?
Im Wohnzimmer vom Zoodirektor.
Ich glaube, im Naturkundemuseum.
Warte mal, Knut. Wurde sein Pfleger auch ausgestopft oder nebengestellt?
Boah, nee, ey.
Das war sein letzter Wunsch.
Thomas Dörflein war das, ne?
Thomas Dörfler. Ja, das ist einfach nur
super die tragische, düstere Geschichte einfach, ne? Darf man sich auch echt überhaupt nicht lustig machen, ne?
Ich warte eigentlich auch nur darauf, dass Netflix sich das greift und daraus mal irgendwie so eine
das ist einfach so krass.
Aber so im Stile von Tiger King. Nee, wie heißt
das? Ja,
so eine Story halt.
Ja, oder hat gab doch diese Doku, der Dave kennt die doch bestimmt, wo dieser Typ mit diesen Bären abhängt und die Bären ihn, oder wo der so behauptet, dass er mit Bären ganz gut kann und dann irgendwie, ich glaube, das ist sogar, wie heißt der deutsche Regisseur, der so krasse Dokus auch macht?
Werner Herzog.
Genau, ist das nicht sogar eine Werner Herzog-Doku?
Oh, gute Frage. Nee, sagt mir nichts.
Über den Bärenflüsterer, hätte ich was gesagt.
Aber sagt mir nichts.
Werner Herzog, lebt der noch? Der lebt tatsächlich noch.
Ja, Werner Herzog der ist lebt vor dem Start.
42 geboren, Alter.
Letztens ein kurzes Interview-Mitschnitt gesehen von Werner Herzog mit einem Skateboard-Magazin. Mhm. Und das war auch sehr unterhaltsam. Da hat er Skateboarding halt verglichen. Also er hat wurde gefragt, so wie er Skateboarding findet, und er meinte, er verehrt das total, weil es um die Akzeptanz des Scheiterns geht. Und solche Sachen hat er da gedroppt.
Ja.
Und als er gefragt wurde, was er da für Musik hinterlegen wurde hinter ein Skate-Video, hat er gesagt, russisch-orthodoxe Chöre. Mm.
Werner Herzog cool finden, ist halt auch so ein bisschen einfach, aber es ist halt auch eigentlich das Richtige. Ja, also er ist halt einfach, der weiß, wie es funktioniert.
Ja.
Großer Fan. Obwohl ich noch nie eine Doku von ihm geschaut habe. Ich habe schon einen Werner Herzog-Film geschaut. Oder so?
War er auch hier die Apocalypse Now Doku, dieses Heart of Darkness, war er das?
Ich glaube, ja.
Hat er die nebenher gemacht, dann habe ich die gesehen und übers Internet, wie hieß die?
Seine
Internet-Doku.
Von Bo Burnham?
Keine Ahnung.
Also die Doku über den Bärentypen.
Grizzly
jetzt,
Man?
Nee. Heißt Grizzly Man, genau. Ja. Nicht, dass jetzt irgendwie Leute, die Zuhörer jetzt gerade das iPhone anschreien. Genau, Grizzly Man. Und ich weiß nicht, wie die Internet-Doku heißt. Aber ja.
Da kann ich mich nur noch erinnern, das ist jetzt schon ein paar Reihe, dass ich gesehen habe und ich fand die schon. Also halt damals fand ich die Rest dystopisch und habe mich gefragt, so ja, ist er jetzt aber auch irgendwie ein alter Mann, der das Internet nicht verstanden hat, aber ich glaube,
wenn man. Wovon träumt das Internet, heißt die.
Wovon träumt das Internet, genau. Und ich glaube aber, wenn ich die jetzt mal anschauen würde, dann würde ich ein bisschen mehr mit ihm d'accord gehen. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Tatsächlich habe ich nicht einen Film von ihm gesehen.
Ja, ich glaube, ich habe mal diese, also ich habe Fitzcarraldo, glaube ich, mal so ausschnittweise mal gesehen, irgendwie, weil das auch mal so eine Phase war, dass man auch, wie heißt dieser Schreihals?
Klaus Kinski.
Dass man den auch cool finden muss. Ist er nicht, also Klaus Kinski, ja genau. Ja. Und mein liebster Feind sehe ich gerade, ich wusste nicht, dass sie so heißt, aber das ist ja quasi die Doku von über Kinski und den anderen Typen.
Mhm. Genau, ja, die habe ich gesehen. Was aber auch schon wieder mindestens 10 Jahre her ist.
Genau.
Klaus Kinski. Ja, der war auch nicht cool. Also ich meine, Überraschung, aber.
Nee, war er tatsächlich nicht, nee. Aber da gibt es so viele, die nicht cool waren.
Naja gut, das lasst uns nicht Leute
aufzählen. So viele, die nicht cool sind.
Lass uns nicht Leute aufzählen, die nicht cool sind oder nicht cool waren.
Hey, da wäre die Liste der coolen Leute kürzer wahrscheinlich.
Luis?
Johannes, weil du es angesprochen hattest mit dem, dass das Bild des europäischen Mädchens, das Pferdesport betreibt, ne?
Ja. Nicht er, okay, ja.
Ich will nur kurz die Chance ergreifen und das kurz erwähnen, weil du ja gemeint hast, das ist ja voll das Klischee.
Ja.
Und das ist es wirklich. Ich habe für die Bachelorarbeit, in der ich mich ja immer noch befinde, habe ich mich ja mit meiner Kommilitonen haben wir uns mit Kinderbüchern beschäftigt und haben uns angeschaut, was so im Kinderbuchsektor quasi für die jeweiligen Geschlechter, was es da für ein Themenpotpourri gibt sozusagen. Mhm. Und es ist halt, du kannst es wirklich, also du kannst es so zusammenfassen, dass es halt für Mädchen gibt es halt den Reiterhof, das ist quasi das Go-To-Thema. Also in dem Mainstream-Kinderbuch-Medien ist Reiten und Pferde und Abenteuer auf dem Pferdehof ist quasi Nummer 1, wenn du so willst, für Mädchen. Mhm. Und Jungs erleben halt dann die krassesten Abenteuer, sind in der Weltgeschichte unterwegs, reisen und so weiter und die Mädchen bleiben halt zu Hause, helfen im Haushalt und gehen auf den Reiterhof. Deswegen fand ich es nur so lustig, dass du es vorhin erwähnt hast, weil das da ist quasi dieser Satz, das ist volles Klischee, ist halt wirklich ein Klischee, ne? Wird dann auch so weitergehen.
Ja, genau. Ja. Es ist halt auch so ein Stereotyp, genau. Ja. Und dann wird es aber auch schnell in gewissen Szenen zu so einem, Hassobjekt ist wahrscheinlich ein bisschen zu dreist gesagt.
Eine Brandmarkung.
Aber so ein, genau, auch so ein Meme, ja, so dass das quasi so ein bisschen, ich bin doch kein Reitermädchen oder so, was weiß ich. Ja, Luis, wie war es in da oben?
auf dem Mond mit Jeffrey Bezos?
Er war ja nicht auf dem Mond.
Ach so, nee, stimmt, war ja nicht. Der war nur im Weltall, ne? Das ist auch
nur, und da streiten sich die Geister, ob das schon das Weltall wirklich war. Oder ob es einfach nur ganz weit oben war, aber noch nicht
so. Vielleicht habe ich kurz an den Mond gedacht, weil mich seine Glatze so an den Mond erinnert, weil die auch so leuchtet. Nee, ich war ja in Norwegen. Also da oben gesehen von unserer, also wenn wir jetzt unsere westliche Karte nehmen, dann oben, weil über Deutschland sozusagen. Das ist ja auch irgendwie ganz geil, dass ich da nie, das habe ich nie so abgespeichert, aber es ist ja völlig logisch, wenn du in einem anderen Land wohnst, dass dann die Weltkarte nicht zwangsläufig so aussieht wie unsere, sondern die haben dann halt sich im Zentrum, ne?
Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis. Das ist eine Erkenntnis, die habe ich auch relativ später gehabt.
Das ist so hart, oder?
Also, hatte ich gefühlt auch. Als ich das erste Mal eine amerikanisch-zentrische Weltkarte gesehen habe, war ich so, Moment, was ist denn hier irgendwas?
Ja, oder eine australische oder so.
Ja, voll. Was stimmt hier
und da,
nicht?
Und da sieht man eigentlich mal, krass, man.
Ihr seid doch halt, rechts.
Wir sind
und nicht,
halt,
nicht in der Mitte.
Das ist halt so hart, aber wir sind halt so eine westlichen Dulllappen. Wir stoßen halt nicht mal gegen unsere eigene Walnussschale. So.
Nee, ganz langsam. Du musst jetzt nicht schon wieder hier die privilegierte deutsche Kritik auspacken, ja? Der Australier checkt auch erst mit Mitte 20, dass eine Karte in Deutschland anders ausschaut. Das ist einfach ganz normale Bubble, in der jeder Mensch lebt.
Mit westlichen Dulllappen rede ich von allen Leuten, denen es halt irgendwie halbwegs gut geht und die in der westlichen.
Andere haben keine Karte zum Anschauen.
Wow. Den inneren Kompass haben die dafür, aber. Nee, ich war in Norwegen.
Ja.
Und wenn wir schon gerade so von privilegierter Scheiße reden, dann kann ich ja da gleich weitermachen, weil so. Das hat sich schon ganz schön komisch angefühlt, so. Während einer Pandemie, in welcher Schwere sie auch gerade wütet, irgendwie so in den Urlaub zu fahren. Und das war ja auch, aber nicht jetzt super entspannt, weil es war ja irgendwie, also es hieß irgendwie so, ja, nach Norwegen kann man einreisen, wenn man halt getestet ist oder wenn man auch schon geimpft ist. Da konnte man dann ganz widersprüchliche Informationen lesen auf der Seite von der norwegischen Botschaft oder auf der Regierungsseite direkt von Norwegen selbst, also nicht von der Repräsentanz in Deutschland, sondern vom Land selber. Und da gab es ganz widersprüchliche Äußerungen, irgendwie man kommt nur rein, wenn man zweimal geimpft ist oder man kommt rein, wenn man die zweite Impfung hat, aber die Impfung 10 Tage her ist. Also ganz unterschiedliche Sachen, so dass, also ich bin mit meinen Eltern gefahren, Eltern waren safe geimpft und die waren clean, also die hatten auch schon den vollständigen Impfschutz, so dass es in der App halt auf blau gesprungen ist. Und ich und meine Freundin, wir hatten das aber noch nicht, also wir waren zweifach geimpft, aber wir hatten erst den Impfschutz nach 2 Wochen und das wäre dann 3 Tage quasi nach der Einreise erst gewesen. Und das hat natürlich zu ganz schöner Unsicherheit geführt, weil du ja halt nicht weißt, darfst du jetzt einreisen oder nicht? Wo wirst du kontrolliert? Also lassen die dich gar nicht auf die Fähre? Lassen die dich auf die Fähre, aber dann darfst du nicht runterfahren. Das ist so total hart.
Aussteigen, Sache. Genau.
Aussteigen. Und das Krasse ist, diese Änderung quasi, dass irgendwie Kinder, ungeimpfte Kinder nicht einreisen durften, kam irgendwie 2 Tage, bevor wir losgefahren sind. Und das hat dann wirklich zu so Szenen geführt, dass wir durch Dänemark hochgefahren bis ganz an die Nordspitze. Und sind dort auf die Fähre gefahren, um von dort aus mit der Fähre nach Bergen in Norwegen zu fahren. Und das hat dann wirklich an dem Fährenschalter in Dänemark zu Szenen geführt, wo wir gesehen haben, wie halt Familien mit Kindern der Zutritt auf die Fähre verweigert wurde und die mit Security halt dann wieder von dem Gehöft runterfahren mussten und quasi gesagt wurde, ihr dürft euren Urlaub nicht antreten, weil eure Belgier nicht geimpft sind. Was ja das gute Recht des Landes ist, zugleich aber auch irgendwie fies, weil Kinder ja nicht geimpft werden sollen, dürfen oder es keine Empfehlungen dafür gibt sozusagen. Mhm. Und vor allem, weil es nur diesen Grund hatte, dass sie halt durch Dänemark gefahren sind. Dänemark ist ja da, ist ja die Corona-Ampel zu dem Zeitpunkt schon orange gewesen. Mhm. Und wenn sie aber jetzt zum Beispiel von Deutschland direkt nach Norwegen gefahren werden, wäre das gar kein Problem gewesen. Oder wenn sie in Schweden eingereist wären, ist alles kein Problem gewesen. Aber so durften die Leute halt einfach nicht auf die Fähre. Das war schon ganz schön krass. Also wir waren auch alle sehr erleichtert, als wir dann an Bord waren sozusagen. Und trotzdem hat sich das super, also es hat sich schon ziemlich eklig angefühlt. Dann sitzt du da irgendwie auf der Fähre, hast irgendwie so eine Kabine, trinkst da irgendwie so dein Bierchen. Es gibt noch Live-Musik und es ist wie so eine kleine Ekelkreuzfahrt, ne? Weil du fährst ja über Nacht und so und schläfst auch auf dem Schiff. Es war schon weird. Und dann kommst du halt in Norwegen an am nächsten Tag, nachdem du eine super ruhige Nacht halt auf diesem Schiff hattest. Und ja, bist dann da und auf einmal gibt's kein Covid mehr. Also wir haben dann irgendwo an der Tankstelle angehalten, also wir mussten dann aus Bergen raus noch irgendwie 2 Stunden da zum Haus fahren. Und dann haben wir halt an irgendeiner Tankstelle angehalten und mein Vater und ich, wir sind dann in die Tankstelle reingegangen. Wir halt natürlich, wir sind die vorbildlichen, regelkonform Deutschen, schön mit FFP2-Maske kommen in die Tanke rein und werden halt erstmal von allen Norwegern dumm angeguckt. Wir sind die Typen mit den Hazmat-Anzügen. Mhm. So, kommt mal klar. Und die, also wirklich, da gibt's keine, also da trägt einfach keiner eine Maske. Ist irgendwie, die Inzidenzzahlen waren auch so lächerlich irgendwie zum Zeitpunkt. Also es war überhaupt nicht nennenswert. Und dann sind wir halt in unser kleines Mini-Dorf gefahren, Und da gab es wahrscheinlich nicht einen einzigen Corona-Infizierten. Mhm. Und so war das im Prinzip so 2 Wochen geiler Natururlaub, aber halt ohne Covid. Und du bist halt völlig verprellt. Es war halt natürlich für die Psyche ein Fest irgendwie, weil es ist auch so langsam der Switch vielleicht gebraucht hat, sich daran zu gewöhnen, diese blöden Masken zu tragen. Du gewöhnst dich innerhalb von einem Tag daran, die Dinger nicht mehr zu tragen.
Exakt.
Ja.
Und das ist schon wirklich geil, ne?
Ja.
Klar, wenn wir nach Bergen gefahren sind, um da halt ein bisschen die Stadt anzugucken, dann haben wir uns die Dinger auf jeden Fall auch aufgesetzt, weil es war uns dann halt auch nicht immer so geheuer. Aber das war schon krass. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich was. Es war auch gar nicht jetzt so, ne, wenn du irgendwie in andere Länder fährst, da hast du ein bisschen mehr Sightseeing und fährst mal da und guckst eine Burg an. Oder sowas, das gibt's ja in Norwegen nicht. Da fährst du halt zwei Stunden durch die Gegend und
da sind halt die Erde namens Norwegen.
Da sind halt irgendwie so an jeder Ecke ist ein riesiger Berg und also es ist jetzt nicht Alpenhöhe, ne, ist halt alles eher so im 150er, 200 Meter Bereich oder so. Aber also über dem Meeresspiegel, ne, natürlich.
Mhm. Ja, ja.
Und aber trotzdem, wenn du da erstmal so raufkletterst, du hast deine Aussicht von da oben, das sieht halt teilweise aus, also ich wusste nicht, dass unsere Erde so aussieht, dass sie so aussehen kann, wie ein fucking Computerspiel. Also vielleicht auch kurz den Schwenk zum Klimawandel. Es war viel zu warm für Norwegen, also wirklich in Bergen ist eigentlich die regenreichste Stadt irgendwie da oben und es hat nicht einmal geregnet, als wir da oben waren. Es hat von 14 Tagen hat es einmal geregnet und das war wirklich lächerlich wenig. Wir hatten so, weiß ich nicht, Tage mit 30 Grad. Also das war wirklich einfach viel, viel zu heiß. Was natürlich irgendwie auch geil war, weil irgendwie, also ich bin so braun geworden, wie als wäre ich irgendwie an den Philippinen gewesen.
An die Costa Brava gefahren, ja.
Also jetzt sag mal einer, der Klimawandel ist nur schlecht, ne? aber das war schon, also was ich halt so krass finde, ist diese, und das ist halt, das haben die Skandinavier ja alle. Bremst mich, wenn ich zu viel laber.
Niemals.
Das ist diese Spießigkeit. Also da wirklich gepflegte Vorgärten, da ist alles akkurat geschnitten, da fährt der Rasenmäherroboter da lang und mäht alles Englisch und so, ne? Und das ist halt auch so ganz geil, weil ich dann auch mit meiner Freundin haben wir uns unterhalten, was denn eigentlich so der Unterschied ist, ne? Also weil, ne, also wir Kartoffeln, wir sind dann da immer rumgerannt mit unseren Regenjacken und Wanderschuhen und so weiter und die
Jack
Norweger gehen
Outfit.
Und die Norweger, die gehen halt, wenn Sommer ist, ziehen sich eine kurze Hose an, Turnschuhe und gehen damit halt auf den Berg. So.
Ja.
Das ist für die halt normal. So, für uns ist das halt Outdoor und Abenteuer und für die
ist das normal. Genau. Ja? Okay. Outdoor ist, finde ich, gut. Ja.
Und
ähnlich kann man das Equipment mal rausholen.
Ja, genau. Also, hier gibt's Zecken, zieh dir mal die North Face Jacke an. Ne? Das Krasse ist, ich glaube, was ich für mich so versucht habe rauszukristallisieren, was so der Unterschied zwischen der deutschen Spießigkeit und der Spießigkeit der Skandinavier ist, ist so, die Skandinavier sind spießig mit Stil. Also die haben irgendwie so den Design-Aspekt hinter spießig sein, haben die verstanden. Und das ist ja auch so krass, also wie weit bei denen schon das Elektroauto-Game ist und wie viele Teslas ich da gesehen habe, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das toll ist oder nicht, aber wie viele Möglichkeiten du quasi hast, auch da überall elektrisch die Dinger aufzuladen und wie fortschrittlich die mit gewissen Dingen umgehen, ja, irgendwie, weiß ich, du kannst dich halt, wenn du dort in ein Parkhaus fährst, kannst du dich vorher in der App anmelden und dann wird dein Nummernschild gescannt und das Geld, was du da, wie lange du da stehst, wird einfach direkt von deiner Kreditkarte abgebucht. Kein Pförtner, kein Häuschen, wo du Wechselgeld reinstecken musst und so weiter. Und das gibt, also weißt du, und ich war dann hier so total kam hier wieder an und wollte halt irgendwie beim Bäcker, dachte ich, ach, ist ja egal, zahle ich ja mit Kreditkarte. Ja, geht ja halt nicht so. Das ist so krass. Und du stehst, weiß nicht, du stehst in Norwegen in der beschissensten Walachei. Um dich herum Moos und Pflanzen und Bäume und Wölfe und Bären und Drachen. Und du hast 5G, Alter. Weißt du, du kannst den Drachen googeln und weißt halt, wie du den tötest. So, ja,
genau.
Das ist so insane, was da und ich kann, also ich verstehe in Teilen, wie sie das hingekriegt haben, in Teilen aber auch nicht. Und es kann nicht nur daran liegen, dass da so arschwenig Leute wohnen. Das kann für mich nicht der einzige Grund sein. Aber das ist schon echt ein Unterschied. Und dann, weißt du, und dann so auf der Rücktour, wenn du dann halt an der Fähre in Bergen stehst, auf dem Rückweg, und du siehst halt die ganzen deutschen Pellkartoffeln dann da wieder stehen und warten, wenn du mit denen wieder zurückfährst, fährst am nächsten Tag von der Fähre runter und bist quasi dann in Deutschland fast und hast wieder kein Internet. Hey, lass mich zurück. Ja? Und das Internet ist ja aber auch nicht das Geilste. So.
Ich habe ja auch meinen Urlaub in Skandinavien verbracht, aber nur im wie ich vorhin meinte, so im Salz zu deinem Steak quasi, ja. Also wo du ja im realen das reale Erlebnis, vor allem auch naturmäßig natürlich irgendwie erlebt hast, war ich dann auch nur in Anführungszeichen in Dänemark.
Das Tor zur Welt.
Aber hab letztlich, also ich habe es geahnt und es ist genau, also ich kann zu allem, was du sagst, ist es genau das Gleiche quasi, ja. Also auch da gab es quasi im Grunde keine Corona-Beschränkungen mehr. Es gab lediglich die Auslage, dass du quasi in den, und auch hier, ja, weil wieder so ein kleines Detail, in öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden. In Klammern, auch typisch, du merkst, man macht sich drüber lustig, aber das könnte in Deutschland genauso passieren. Und zwar ist die Regel, du sollst die Maske tragen, und zwar, wenn du in den Bus oder in die Bahn einsteigst und wenn du stehst. Wenn du sitzt, musst du keine tragen. Also das ist so eine absurde, aber jeder weiß, wie das passiert. Die haben halt einfach ihre 500 Regeln bürokratisch aufgeschrieben und haben dann quasi jede Woche eine weggestrichen. So. Und dann ist halt irgendwann die übrig geblieben. Die letzte quasi, die so ja, beim Einsteigen und beim Stehen, beim Sitzen braucht man jetzt auch keine mehr. So, was ist so ein bisschen die Logik irgendwie? Passiert bei uns 100% irgendwann auch mal genauso. Aber hier auch wieder so ein, vielleicht überinterpretiere ich das. Wir haben ja auch als Deutsche einfach ein sehr romantisches Bild von Skandinavien, eben weil, glaube ich, einfach auch auf den ersten Blick vieles sehr ähnlich ist. Mhm. Ja, also ganz klischeehaft, die Leute sehen irgendwie so aus wie wir. Mhm. Und es ist die Natur und es sieht irgendwie aus wie bei uns. Irgendwie krasser und anders und crazy, aber es ist irgendwie dann doch sehr ähnlich so. Die Kultur ist jetzt auch nicht gleich, aber an vielen Stellen gibt es viele Überschneidungen so, und gerade so wir, die coolen Linksliberalen, irgendwie so, die sprechen alle Englisch und irgendwie kann man über eine Kreditkarte bezahlen, und wie du sagst, so, es ist irgendwie, alle sehen super schick, gut gekleidet aus, alle kommen wie aus so einer, nicht mal eine IKEA-Werbung, sondern so eine Hochglanz-IKEA-Werbung kommen die raus. Die Familien sind alle super schön, ja, die Männer sind schön, die Frauen sind schön, die Kinder sind schön, die Kinderwegen sind schön, alle haben Kinder, alle.
Kannst du alle einen Werbespot machen, der genauso ist? Es ist einfach immer nur auf Norwegen.
Es ist einfach,
alles ist schön.
Genau, alles ist schön. So, es ist einfach super krass, ja. Gibt viele düstere Aspekte zu diesen Ländern, und ich glaube, die kann man auch, also wie gesagt, ich würde mich auch gerne mal mit jemandem unterhalten, der richtig Ahnung davon hatte, dass man so ein bisschen aufschlüsselt, wo das alles herkommt. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ja, ist Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und was aber passiert ist, ist natürlich, wenn diese Maskenpflicht so wenig präsent ist, gibt es einfach viele Leute, die keine Maske tragen. Ja, das ist einfach klar. Ja, also sobald du das quasi zurücknimmst und nicht so strikt bist, sind einfach Leute lockerer damit. Und es stehen quasi am Hauptbahnhof, stehen an den großen Bahnhöfen und so, stehen dann Leute unten in der U-Bahn und so, stehen dann so Angestellte von den öffentlichen, also BVG-Angestellte quasi. Ja, und wenn Leute einsteigen und keine Maske haben, dann geben die den, hier ist eine Maske. Und philosophisch gesehen, ja, so ein bisschen so, in Deutschland 50 Euro Buße, nee, das muss auch 500 Euro Buße sein, das ist Sauerei, ja. Und bei denen, auch wieder Klischee so, hey, hier ist eine Maske.
Ja.
So einfach so ein ganz anderer Approach, wie man quasi das Thema lösen kann. Und es war schon sehr interessant und du hast vollkommen recht. Also für uns war es auch am Anfang super weird. Und dann verargumentiert man sich noch so kurz, so nee, also ich mach das schon noch. Und dann irgendwann stellt man schnell fest, man ist einfach, also es ist einfach weird, wenn man es nicht macht. Und wir haben natürlich auch sofort gegoogelt irgendwie, dass natürlich die Impfraten extrem hoch da sind. Ja, was auch so ein Ding ist, es gibt halt einfach so ein, es gibt so ein Vertrauen in die Behörden da. Mhm. Und in den Staat. Da gibt's einfach ein ganz anderes Verhältnis, wie wir das haben. Und das ist natürlich auch bei uns historisch bedingt, ja. Das mit den Kennzeichen scannen und so. Das ist ein altes Klischee aus der Datenschutzzeit, so, weißt du, wo ich mich vor 10 Jahren beschäftigt habe, so, dass es quasi undenkbar ist in Deutschland, dass jemand, gab es ja irgendwie so Maut und so, ne? Weil wir scannen jetzt Autokennzeichen. So. Das heißt, der Staat hat Bewegungsprofile von allen Leuten. Mhm. Das geht ja gar nicht. Und in Skandinavien ist es seit 20 Jahren normal. Weil einfach keiner da eine Befürchtung hat, dass das quasi missbraucht werden könnte. Und vielleicht wird es auch nicht missbraucht, vielleicht wird es auch missbraucht, wir sind einfach alles auch doof, keine Ahnung. Ja, aber
ja, aber ich meine, die Bewegungsprofile hat ja der Staat hier auch bloß.
Ich spreche jetzt bewusst von vor 20 Jahren, als Autobahnmaut irgendwie die eingeführt wurde und es ein riesen Thema war. So, was macht denn jetzt quasi die, da ging es ja um LKWs, aber es war dann so, nein, wir müssen trotzdem alle scannen, weil wir müssen ja, also wir können nicht erkennen, ob es ein LKW ist oder nicht ein LKW ist.
Naja.
Und dann, aber dann machen wir damit nichts. So, da war es ein riesen Aufschrei und so. Und das ist quasi undenkbar.
Naja.
Da oben. Und es ist ist crazy, ist eine Reise wert, ist cool.
Naja.
Punkt.
Aber das mit der Maske hatten wir, also so ein Erlebnis hatten wir auch, weil ich kann sie dann auch nicht lassen und suche dann in irgendeiner Stadt, in der ich bin, die größer ist, suche ich nach einem Plattenladen und habe dann in Bergen auch einen gefunden, der echt saugeil war, so gebrauchte Platten halt. Und ja, dann kamen wir halt an dem Laden an und hatten nur einen Mundschutz dabei. Mhm. Und dann hatten wir gesagt, ja, okay, dann gehen wir halt irgendwie so nacheinander, weil ich meine, wenn ich jetzt mit meiner Freundin eine Maske teile, passt. Und dann war ich zuerst drin und habe dann irgendwie gecheckt, dass halt auch einer reingekommen ist ohne Maske und dann hat halt der Besitzer vom Laden hat dann gesagt, warte, ich habe eine Maske für dich und dann habe ich halt auch nach einer Maske gefragt. Der hatte halt einfach ein Packen von diesen, also jetzt keine FFP2s, ne, aber diese medizinischen Masken hatte der da und hat dann halt einfach den Leuten eine gegeben und das fand ich, weißt du, ich dann kommt mir natürlich immer sofort halt der Vergleich, wie wäre das jetzt in Deutschland gewesen?
Mhm.
Nein, raus aus meinem Laden!
Ich rufe die Polizei. So,
ich rufe die Polizei.
Auf.
Oder die hätten gesagt, ja, sau geil, ohne Maske, finde ich super.
Ja, genau. Freiheit!
Freiheit! Wir wollen alle
wieder. Ich habe eine Befreiung.
Ja, genau. Ich habe da so ein, Asthma. Naja, egal. Es ist, war halt so krass, war irgendwie krass, aus der Corona-Bubble rauszukommen, war aber auch genauso krass, wieder hier reinzukommen. Mhm. Und aber war nicht mit derselben Umgewöhnung verbunden, wie ich gedacht hätte.
Mhm.
Also kann ich empfehlen, Bergen ist eine schöne Stadt. Was ich ganz furchtbar fand, und das ist aber auch eher so ein Side-Effekt. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal auf dem Schiff übernachtet?
Nee.
Also das ist ja eine große Fähre, wo Autos unten reinfahren und LKWs und Zugwaggons werden da mit transportiert. Mhm. Also es ist ein Riesenteil. Es ist wirklich wie so ein kleines Kreuzfahrtschiff.
Mhm.
Und trotzdem, egal wie minimal und ruhig die See ist, merkst du, dass da was sich bewegt.
Bewegt, klar.
Und dass es halt ein Ding ist, was schwimmt. Und also du schläfst dann da halt, hast so eine Vierbettkabine ohne Fenster, wo ich auch schon im Vorfeld dachte, fuck, Alter, nicht, dass ich da irgendwie richtig so Beklemmungen drin kriege. Das ging tatsächlich auch total geil, alter Trick. Wir haben dir einfach ein Bild an die eine Ecke des Raumes gehangen, was aussieht, jetzt würdest du rausgucken. Und es funktioniert, ne? Es funktioniert.
Mhm, klar.
Dann hast du da deine Koje und dann liegst du da drin. Und auf der Rückfahrt ging es halt nachts richtig los. dass du richtig gemerkt hast, wie das Schiff halt wirklich so ganz langsam immer von links nach rechts und von den Wellen so richtig durchgeschüttet wurde. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte wirklich 2 Stunden lang nicht pennen. Mhm. Und das Krasse war, also mir war nicht schlecht oder so, ne? Aber du hast richtig gemerkt, wie auch dein Hirn immer schön im Wasser die ganze Zeit hin und her an eine, von der einen Kopfwand an die andere geschlagen ist. Und am nächsten Tag, als wir dann zurückgefahren sind, war auch alles cool. Ich bin auch die meiste Zeit dann auch auf dem Weg zurückgefahren und da haben wir Pause gemacht. Und dann saß ich da auf der Pausenbank am Rastplatz. Wir haben natürlich, wie es sich für gute Deutsche gehört, haben wir gepicknickt. Mhm. Schön gekochte Eier und so, ne? Rolettchen und so weiter. Und dann saß ich da und dann hat halt gewackelt, ne? Also ich saß auf einer Bank mit beiden Füßen auf dem Boden und es hat gewackelt, weil ich einfach mein Hirn immer noch das Gefühl hatte, du bist noch auf dem Schiff und alles um dich herum wackelt. Das war wirklich krass. Also fand ich sehr unangenehm, aber zum Glück habe ich keine Seekrankheit bekommen.
Ich bin einmal, also zweimal, einmal hin, einmal zurück, mit einer Fähre nachts gefahren nach Großbritannien. Das war nicht über Nacht, aber das waren dann, kann ich sagen, also 3, 4, 5 Stunden oder so. Das war auch so ein Riesenteil, wo auch dann so innen drin Restaurant und ich glaube, da gab es so Spielautomaten und sowas. Ne? Also es war so ein richtiges, so ein kleines Entertainment Center innen drin, wo man halt dann sich so ein bisschen die Zeit vertrieben hat. Und da bist du halt wie in so einem Einkaufszentrum, nur dass es halt auf so einem Schiff ist. Und ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass das am Anfang so als Teenager denkst du dir so, naja, cool, ey. Und dann bist du da irgendwie in der Stunde drin und denkst so, irgendwas passt nicht. Irgendwas fühlt sich komisch an. Und dann ist es auch ein paar Leute schlecht geworden und so. Und dann mussten halt viele quasi rausgehen. Damit du halt, das war dann immer so der Tipp, ne, dass du rausgehst und halt den Horizont so ein bisschen irgendwie siehst und so ein bisschen halt dein Hirn checkt, okay, du bist jetzt gerade auf dem Schiff und es bewegt sich und es ist jetzt quasi die Wellen und so. Aber wenn du halt in einem Gebäude bist, was einfach schwankt, na, das ist einfach nicht normal. Und da gehen einfach Alarmglocken los, die du nicht kontrollieren kannst, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gruselig. Naja. Wollen wir 3 Hübschen jetzt einfach mal so ganz unverhofft den gemütlichen Teil dieser Sendung uns aufmachen? Was haltet ihr davon so?
Aber selbstverständlich.
Ja? Ja, das Luis, bist du auch dabei? Bist du oder bleibst du zurück? Ja, du kommst auch mit? Ja, ist auch gut.
Ich komm mit. Also ihr könnt vorgehen, ich mach die Tür zu und
ja, schön.
Ich mach das Fenster zu und Dave, mach noch das Räucherstäbchen aus.
Dave, also die Konversation, die wir geführt haben, passt eben nicht, dass da ein Räucherstäbchen dazu gebrannt hat, deswegen war ich irritiert gewesen.
Stimmt, Räucherstäbchen sind auch, Achtung, sind auch verbrannt, oder? Die gehören den Schwurblern, oder?
Nee, ich weiß nicht.
Nö, ich mag Räucherstäbchen.
Ja, ich bin eigentlich auch Räucherstäbchen-Fan. Ich habe aber schon lange keins mehr angehabt. Ja, aber eigentlich bin ich Fan davon. Dave, was hörst du gerade so?
Dinge, Musik.
Cool, danke. Louis, was hörst du gerade so? Ja.
Wow. Nee, ich habe letztes Mal, als ich dabei war, spontan gefragt, ob einer von euch schon mal Barry gesehen hatte. Mhm. Die Serie von und mit Bill Hader. Mhm. War nicht der Fall. Ich hatte sie auch noch nicht gesehen. Jetzt habe ich sie mir zwischenzeit angeschaut und kann sie einfach nur vollsten Herzens empfehlen. Ist ganz großartig. Ist Setup, weiß ich, habe letztes Mal schon erwähnt, hab, Setup ist ganz easy. Ex-Marine ist Auftragskiller, irgendwie so Amerika, was auch immer. Und hat einen Job in L.A. und sein Ziel nimmt an einer Schauspielklasse teil. Mhm. Und er ist dann da quasi so als Hitman, dann plötzlich merkt er, oh, Schauspielern. Mhm. Und das ist dann ganz lustig, weil irgendwie auch mit dem Hintergrund Ex-Marine und irgendwie Auftragskiller ist er eigentlich ein ganz schöner Waschlappen. Mhm. Und das sind dann ganz großartige Dynamiken, die sich da abspielen. Und dann sind am offensichtlichsten halt so Breaking Bad-Vergleiche von wegen hier Doppelleben und so weiter und wie sich das alles auswirkt, aber es hat schon auf jeden Fall einen eigenen Vibe, einen eigenen Humor und weil der Bill Hader halt auch irgendwie ein Comedy-Gott ist und der Co-Creator war auch schon bei Seinfeld und Curb Your Enthusiasm und so weiter.
Gute Voraussetzung.
Und dann aber halt trotz diesen Comedy-Hintergründen halt mindestens genauso düster auch. Also kann man aus beiden Gründen gucken. Ja, uneingeschränkte Empfehlung, Barry ist ganz großartig.
Aber also ich wollte schon, jetzt wo du es gesagt hast, Breaking Bad, ich finde von der Kamera und vom Color Grading sieht das wirklich krass nach Breaking Bad aus.
Das ist auch cineastisch, wirst du deinen Spaß dran haben, Luis. Mhm. Mhm. Da ja, passieren coole Dinge.
Ist es so echt? Sorry, ich habe die Serie habe ich schon länger, ich eyeballe diese Serie schon länger. Mhm.
Wow.
Und ich kennt ihr die Webseite didthedogdie.com?
Ich glaube, did the dog die.
Das ist eine, es ist quasi so eine, ich sag jetzt mal so eine Content-Trigger-Warnungsseite, wo du quasi eine Serie oder einen Film oder sowas reinschreiben kannst und dann sagt es dir quasi, was geschieht, wenn du sagst, ich will nicht sehen, dass ein Hund stirbt. Dann kannst du sehen, ob in der Serie irgendwo ein Tier stirbt, zum Beispiel, ja. Oder es gibt's für alle möglichen, wie gewalttätig, sexuelle Gewalt, aber auch, also alles Mögliche, wirklich viel Zeug. Ja,
das ist gut zu
wissen. Das ist, ja, ich habe das neulich mal, das ist auch ganz, ganz interessant. Deswegen frage ich trotzdem: Barry ist hauptsächlich eine Comedy-Serie.
Jein.
A Dramedy, heißt es so?
Ja, okay, meinetwegen.
Ja, ist sie besonders, sag jetzt mal, brutal? Stichwort Breaking Bad würde ich nicht als besonders brutal bezeichnen, aber gerade so, ich glaube, in der zweiten Folge gibt's diese famous Szene mit der Badewanne, die viele Leute abgeschreckt hat, die Serie weiterzuschauen. Also ist es quasi eine sehr blutige Serie?
Nee, also es ist kein Gore, also nicht auf dem Level, es ist
Gore,
halt einfach.
Gore hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber Dexter ist ja auch kein Gore, aber es ist eine blutige Serie. Ja?
Also ich würde es auf jeden Fall hinter Dexter ansetzen, was das angeht. So, das ist halt irgendwie amerikanische Action-Serie, Gun Violence, kennen wir alle.
Okay, gut. Dann ist es, glaube ich, im Grunde irgendwie harmlos und dann kann ich das, glaube ich, nochmal.
Für das, wofür wir sensibilisiert sind, ist es. Okay. Und ich will halt nichts zu viel vorausnehmen, weil irgendwie Spoiler-Culture, was auch immer, ist okay. Es werden auch soziologische Themen angesprochen, die aktuell recht wichtig sind, vor allem in der zweiten Staffel.
Ja.
Was die Serie halt nur noch aufwertet, natürlich.
Hm. Okay, gut. Ja, cool. Das ist
tatsächlich gut.
Dann wollte ich noch kurz einschmeißen, irgendwie, ich hänge gerade bei Videogames irgendwie so gefühlte 5 Jahre hinterher. Ich habe Control durchgespielt, was ich gut fand. Und dann habe ich jetzt angefangen, Horizon zu spielen, was ich noch besser finde. Das Spiel ist ja mal ein absoluter Treasure. Geile Welt.
Du meinst Horizon Zero Dawn, ne?
Exakt, genau.
Ja, okay. Mhm.
Ganz großartig. Nein, so viel dazu. Gute Spiele.
Geil.
Dave approved.
Definitely. Voll. Mit Stempel.
Sehr gut. Louis, was geht bei dir?
Also ich, also musiktechnisch geht jetzt nicht so viel. Deswegen würde ich mal 3 Sehempfehlungen raushauen. 3 einfach, weil ich viel gesehen habe in letzter Zeit. Da möchte ich mal zuerst empfehlen, und da muss man sich leider jetzt ein bisschen drum kümmern, wie man das guckt. Ich glaube, man kann den irgendwo leihen für schmale 4 €. Das ist die Dokumentation Bruderliebe. Mhm. Die ist, war bis vor kurzem noch auf Arte zu sehen auf der Mediathek. Da geht es um um ein Bruderpaar, Markus und Michael. Und der Markus wird quasi, also ist eine Schicksalsgeschichte, und der Markus Becker, so wie er heißt, wird vom Auto angefahren und verletzt sich dabei und fällt in ein Koma, ein Wachkoma. Und das Ganze ist vor ungefähr 10 Jahren passiert. Und in diesem Zeitraum werden diese beiden Brüder begleitet. Und der Michael, der Bruder von Markus, sieht das quasi als seine Aufgabe, sich um seinen Bruder zu kümmern und alles dafür zu tun, dass er quasi aus diesem Koma rauskommt und sich entwickelt und quasi wieder von vorne lernt sozusagen. Und das Ganze wird halt dokumentiert, ohne Erzähler oder so. Also es sind einfach Szenen, die abgespielt werden mit Interviewpassagen dazwischen, also wo diejenigen interviewt werden und auch quasi wo so ergründet wird, was es eigentlich heißt, sich um jemanden zu kümmern, was Pflege bedeutet, wie verbissen teilweise sich der Bruder um seinen Bruder kümmert sozusagen, was das mit seiner Gesundheit macht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr ergreifende Dokumentation, die aber, finde ich, auch sehr, sehr tief blicken lässt und auch so ein bisschen die Problematik vielleicht auch aufgreift, wie in Deutschland Pflege verstanden wird und wie wenig Aufmerksamkeit dieses Thema eigentlich bekommt und wie viel persönliche Zuneigung eigentlich solche Leute tatsächlich brauchen. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr bewegende Doku, aber auch eine sehr, sehr schwere Doku. Das möchte ich noch dazu sagen.
Also, wollte ich gerade sagen, klingt nicht nach einer Sonntagnachmittags-Kaffee-Doku.
Nee, tatsächlich nicht, aber ich finde sie unfassbar bereichernd. Also wenn man, ich finde, also was es auch, was die Doku auch sehr schön macht, ist, dass sie eben ja einem Menschen mit Behinderung, Markus natürlich ist, dass sie dem immer auf einer Ebene begegnet, die auf einer gleichen Höhe stattfindet. Also da wird nicht über den geredet, oh, der Arme oder der kann ja gar nichts oder so, sondern das ist sehr, sehr menschlich einfach und das fand ich sehr bewegend. Und weil bewegende Dinge sehr schön sind, empfehle ich gleich eine andere bewegende Doku hinterher. Die ist noch auf Arte zu sehen und die heißt Almost There. Von einer Schweizerin, wenn ich mich nicht irre, Jacqueline Zünd. Und die begleitet drei Männer, quasi so ja in der Rente oder im Rentenalter und beschäftigt sich viel damit, was man eigentlich so dann macht. So, wie verbringt man seinen Lebensabend sozusagen? Was macht einen glücklich? Würde man sagen, das Leben ist gescheitert? Oder was fängt man damit an? Und das macht sie anhand von drei Männern. Einmal Bob, der in den USA wohnt und in Seattle lebt und quasi alles aufgibt und sich ein Wohnmobil kauft und sagt, er wird den Rest seines Lebens halt durch die USA reisen. Und das wird ganz, ganz schön zusammengefasst, was für Zweifel er hat, ob er sich überhaupt sicher fühlt, dass er sich am Anfang der Reise halt eigentlich fragt, was er da tut und ob das überhaupt das Richtige ist und ob er eigentlich völlig verrückt ist, eigentlich sowas zu machen. Und er quasi aber über die Dauer der Doku immer sicherer wird in dem, was er tut und auch irgendwie so ein bisschen realisiert, dass das eigentlich schon ganz cool ist sozusagen und eben nicht, dass ich warte zu Hause in meiner Wohnung, bis ich tot bin sozusagen. Mhm. Und dann gibt es noch Steve, der ist Brite und Drag Queen und Comedian und sagt sich quasi aus seiner Stadt ich habe leider vergessen, wo in England er aufwächst sozusagen, aber er zieht dann nach Spanien. Da gibt es diesen ganz bekannten Ort, wo die Briten immer hinfahren. Das ist quasi das britische Mallorca. Mhm. Und dort macht er dann seine Comedy-Shows und er setzt sich im Prinzip mit denselben Themen auseinander. Es ist wirklich eine interessante Doku. Es gibt dann noch einen Japaner, der auch noch begleitet wird, der so quasi in voller Aufopferung für seine Firma so nach der Arbeit gar nicht weiß, was er machen soll und eigentlich völlig lost ist, so tausend Hobbys sucht und keins davon geil ist und er dann aber seine neue Profession und Leidenschaft findet, nämlich er will professioneller Kindervorleser werden und der wird dann halt so voll verbissen und macht es dann so richtig ehrgeizig und merkt dann aber durch das Vorlesen, dass die Kinder dann lachen und er dann sogar lächelt, also was er die ganze Doku nicht tut, aber lächelt, weil er Kindern vorliest. Und ist wirklich eine, auch filmisch, eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Doku, die ich wärmstens ans Herz legen will. Für alle, die sich auch schon mal gefragt haben, was sie denn machen wollen, wenn sie mal in Rente gehen. Wenn sie denn überhaupt Rente bekommen. Ja, das ist die grausame Realität. Freundet euch damit an.
Man kann sagen, also ich glaube, geht's doch ganz gut.
Nur zum Schluss noch der fröhliche Rausschmeißer hinten. Mhm. Ich möchte, also das mache ich auch ganz kurz, weil ich habe die aktuelle Staffel noch nicht geguckt, aber die erste und die habe ich sehr geliebt und genossen. Ted Lasso auf Apple Plus mit wie heißt der? Sudeikis? Ist das dieser Sudeikis? Nee, wie heißt der?
Das ist ein Name, den es gibt, ja.
Jason Sudeikis, genau. spielt in dieser Serie einen Football-Coach, also American Football-Coach, der nach England geht, um dort Soccer-Coach zu werden, was wirklich zu sehr lustigen, skurrilen, aber sehr herzerwärmenden und auch sehr zeitgeistigen komödiantischen Momenten führt. Und das ist eine verdammt tolle Serie, die ich jetzt empfehlen möchte, und damit bin ich fertig.
Die Serie spielt dann auch in England sozusagen, ja. Das wusste ich nicht, das macht es nochmal interessant auf jeden Fall.
Also auch wenn man mit Fußball nichts angefangen kann, ist es wirklich geil, ist richtig gut.
Okay. Ja. Gute Empfehlungen.
Johannes? Was geht denn bei dir, Johannes?
Hey, servus. Hey. Ach, bei mir geht gar nicht so wahnsinnig viel. Wir haben in unserem Urlaub auch so ein komisches Phänomen, wir waren in Airbnb-Wohnungen und haben da die Fernsehprogramme, die da liefen, die hatten, also eigentlich ist das dänische Fernsehen ja quasi auch viel in Originalton, das heißt, man kann es auch durchaus schauen, aber irgendwie ging das Fernsehen nirgendwo und das Einzige, was die alle hatten, waren ein Chromecast. Und der einzige Zweck dieses Chromecasts war, quasi von deinem mobilen Endgerät darauf Videos abzuspielen. Nur hat es aus irgendwelchen Gründen nie mit Netflix funktioniert und auch nicht mit der Serie, zu der ich gleich komme, die wir schauen wollten, weil das Sky war. Die Sky-App hat es also auch nicht hinbekommen. Das heißt, wir mussten YouTube schauen und haben dann quasi einen Großteil wieder mal, und das ist auch was ich schon mal empfohlen habe, den YouTube-Channel von Bon Appetit durchgesuchtet, was so eine Koch- und Culinary YouTube-Channel ist. Das ist ein Magazin und die haben halt quasi so einen YouTube-Channel dazu. Und die sind auch sehr, Achtung Dave, sehr personality-driven. Also es gibt so ein Cast an Leuten, die quasi so eigene Shows haben und die quasi auch einfach, die man kennt dann, und dann wird da halt auch viel Jokes gemacht und es ist auch sehr entertaining. Und die haben, das habe ich schon mal empfohlen, eine Show gemacht, so eine Reihe, so 40 Minuten, eine Folge, glaube ich, wo sie die perfekte Pizza und jedes einzelne Element der Pizza quasi perfekt machen wollten und dann quasi so in der Episode quasi so rausgefunden haben, wie ist die perfekte Soße, und verschiedene Methoden ausprobiert haben, wie ist der perfekte Teig, etc. Und die zweite Staffel davon war quasi das perfekte Thanksgiving-Dinner, was halt absurd für uns ist, weil wir nichts mit Thanksgiving-Dinner anfangen können, war aber trotzdem sehr interessant. Also Bon Appetit kann ich stark empfehlen. Ich glaube, der absolute Renner ist die It's Alive Show von denen, mit einem Typen, der fermentiert, aber dann auch so ein bisschen, das ist Schande, das zu sagen, aber es ist das Genre, ich würde sagen, das ist das Genre, was jetzt habe ich den Namen auch noch vergessen, der Koch, der Heroin-Koch, Dave.
Keine Ahnung, sorry.
Der Rockstar-Koch, der gestorben ist.
Ah, nee.
Weißt du, nicht mal. Dieser, aber nicht der hier, oder?
Ach, Anthony Bourdain.
Anthony Bourdain. Also es ist nicht wie Anthony Bourdain, aber Anthony Bourdain hat ja so ein Genre entwickelt.
Ja.
So dieses, ich bin der coole kulinarische Typ, der durch die Welt reist und da irgendwie kocht, aber auch was erlebt. Und sowas in sehr light macht er auch quasi, wo er quasi irgendwie nach Hawaii fährt und da irgendwie Spearfishing geht und so und so ein Kram. Aber halt sehr viel humorvoller und nicht so edgy. Also es ist wirklich nicht vergleichbar. Es ist nur, ich würde sagen, es ist das gleiche Genre. Versteht, was ich meine? Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, der Bon Appetit Channel. Die Serie, die wir eigentlich schauen wollten, war Schitt's Creek. Das ist eine Empfehlung von Chriso gewesen, muss ich kurz einen Shoutout geben. Und das ist auch eigentlich eine ziemlich coole Serie, die ein bisschen wie viele Comedy-Serien am Anfang so ein bisschen so ein bisschen braucht, bis alle Charaktere da sind und man mit allen Charakteren quasi eine Beziehung aufgebaut hat und man die Charaktere auch witzig findet. Die haben wir quasi auch geschaut. Und meine letzte Empfehlung ist Musik. Und das ist was Weirdes, aber eigentlich auch nicht. Und das ist die aktuelle EP von Poppy. Und Poppy ist so eine Künstlerin, die ist so ein weirdes Phänomen hat jetzt vor 2-3 Jahren angefangen, Musik zu machen, die sehr viel in dem Bereich Bubblegum-Pop mit Metal zusammen. Und da experimentiert die irgendwie rum. Und die neueste EP heißt Eat. Und das ist quasi auch so richtig 90er Alternative mit Industrial und Pop und Noise und Weird, aber eigentlich eingängig und cool. Ist irgendwie eine Empfehlung, die ich irgendwie meine, dass ich die jetzt auch mal hier da lassen sollte, weil ich wüsste nicht, wo ich sie sonst ablassen sollte.
Sounds interesting.
Deswegen lasse ich die jetzt mal hier bei euch.
Geil.
Und das waren meine Empfehlungen und damit haben wir von allen 3 Personen die Empfehlungen aufgezählt.
Mir ist noch eine aufgefallen.
Komm, Dave.
Ja, schieß los. Ja, hey, du kannst doch nicht immer diese Referenzen, dann erinnere ich mich an Dinge. Anthony Bourdain, immer wenn ich den sehe, denke ich an eine recht alte Folge seiner Serie No Reservations, wo er hier in Berlin war und mit Gregor Gysi Eisbein gegessen hat. Und dann halt während seinem Aufenthalt hier die Stadt eigentlich quasi zerreißt. Er fand es hier nicht cool und ich finde das erfrischend. Also wenn man die irgendwie random findet, kann ich empfehlen.
Also ich kenne den vom Sehen, aber noch nie was von dem gesehen, gar nicht.
Ach, tatsächlich.
Aber
was? Da sind coole Dinge passiert. Die haben sich denn mit der anderen Show, mit der nicht nur Reservations,
Parts Unknown,
haben sich dann auch cineastisch schon mal ein bisschen reingehängt und haben dann irgendwie Filmreferenzen reingepackt und sowas. Da ist künstlerisch cooler Shit passiert.
Ja.
Er hat ein unfassbares Kinn. Was geht? Sein Kinn war doch die Vorlage für Thanos, oder?
Also er ist schon so eine. Ich will nicht so viel mich da vordrücken, weil ich glaube, Dave hat mehr Beziehungen zu ihm, er hat mehr Folgen von ihm geschaut. Ich habe auch ein paar geschaut und auch die immer geil gefunden. Das war vorhin kein Witz. Also ich glaube, der Typ hat das Genre entwickelt. Ich bin, also erstens mal die Figur, ich bin ein cooler Koch, einfach mal definiert. So.
Okay.
Und alles, was danach gekommen ist, referenziert im Grunde ihn. Und er hat definiert so, lass mal irgendwo hinfahren. Und lass mal versuchen, so authentisch wie möglich das dort zu erleben. Also ich glaube, dass so eine Generation danach an Tourismus und Reisen quasi referenziert auf ihn ist. Natürlich auch in einer absurden Art und Weise, aber er hat das so ein bisschen, lass mal nach, ich weiß nicht, ob er in Afghanistan war, aber lass mal nach Afghanistan gehen, lass mal in die krassesten Ecken und auch gefährliche Ecken gehen und da mal real das erleben und halt immer so mit der Brille kulinarisch, also Streetfood, Kochen, und wenn du halt irgendwie krasse, er hat, glaube ich, den Medienmachern die Idee aufgemacht, dass es quasi Köche gibt, die sind krass drauf. So ein bisschen so dieses, wenn du irgendjemanden nach Mexiko schickst und in so eine Taco-Bude schickst und mit so einem Typen, der seit 40 Jahren Tacos macht, mal so ein bisschen quatscht, dann hörst du ein paar krasse Stories. So ein bisschen, so das ist so ein bisschen die Idee. Und er hat da, ich habe die Folge, die ich mega geil fand, war zum Beispiel die in Marokko, wo er in Tanger war. Die
ist richtig gut. Ja.
Die ist ziemlich geil. Aber im Grunde, ich glaube, ich kann man fast alles von ihm empfehlen. Ist leider Gottes war großer Heroin-Addict, hat sich davon losgelöst, war sober und hat's aber die am Ende die Kurve nicht ganz geschafft, ne, und ist dann tatsächlich
Depression. Depression, suizidal halt und irgendwann war da halt mal ein schlechter Tag bei und es ist passiert.
Ja, hat ein düsteres Ende genommen, der Kollege. Aber ist auf jeden Fall eine Referenz wert.
Krass. Gut. Passt Kinn auch, also wirklich. Wirklich so eine Witze, also das ist breiter als der Part über sein, also, ne, egal. Man soll nicht über die Kinne der Toten lästern.
So sieht's aus. Das war die aktuelle Folge 10-4. Ihr habt sie bis zum Ende gehört. Darauf könnt ihr stolz sein. Heute dabei waren Dave.
Ist die Mehrzahl von Kin wirklich Kinne?
Bestimmt.
Ist die Mehrzahl von Tesla. Ist die Mehrzahl von Tesla Teslin?
Kinne. Nee, das haben wir in Urlaub geklärt, es ist Tesli.
Tesla.
Und Louis war auch dabei.
Einen wunderschönen guten Abend. Und Johannes war auch dabei.
Danke. So ist es nämlich genau gewesen. Ich bin Johannes.
Thomas, das war
10-2-4. Passt auf euch auf. Lasst euch wie immer auf gar keinen Fall anquatschen. Ciao.
Adieu.